bisschen Mann von kleinem Wuchs war und kein Baum da zum Draufklettern. Ich möchte noch was über, bevor ich dann zu der Bibel komme, über die Gemeinde von Chemnitz sagen. Da seid ihr mir wirklich ein ganz, ganz großes Vorbild geworden. Also wenn ich irgendwo was von außen sagen dürfte oder müsste über die Gemeinde von Chemnitz, da würde ich sagen, ihr seid unwahrscheinlich treu. Und da möchte ich einfach mal vorneweg Danke sagen. Ich glaube, das sind 10 oder 11 Jahre schon her, da hat Andreas Ameis bei uns angefangen und seitdem unterstützt ihr uns. Und vor geraumer Zeit ist es der Petra aufs Herz gelegt worden, hat sie gesagt, Mensch, die Chemnitzer, die unterstützen uns schon so lang und hören so wenig. Wollen wir da nie mal fragen, ob wir kommen dürfen? So hat sich das ergeben. Also ich finde es faszinierend. 10 Jahre tragt ihr uns, unterstützt ihr uns in Treue, wo wir doch untreu waren. So viel mal vorneweg. Wenn ich irgendwas sagen dürfte über euch, dann Treue. Ich würde gern, dass wir gemeinsam das Gleichnis vom barmherzigen Samariter gucken, das steht in Lukas 10, ab Vers 25. Und siehe, ein Gesetzeslehrer stand auf und versuchte ihn, spricht Jesus, und sprach, Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Er aber sprach zu ihm, was steht denn im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu dieses und du wirst leben. Jetzt habe ich gerade vorhin so ziemlich gut über Sozialarbeit gesprochen. Ich möchte es aber hier auch sehr, sehr deutlich sagen. Und da war ich so dankbar an der Mahlstunde heute Morgen. Immer, wenn wir das Mahl gemeinsam einnehmen, kommt es klar zum Ausdruck. Dadurch, dass wir gute Werke tun. Dadurch, dass wir unseren Nächsten lieben, werden wir nie gerecht. Für uns im Neuen Testament nach dem Opfertod Christi, nach Gründung der Gemeinde, ist es ganz klar, unsere Gerechtigkeit kommt nicht durch Gutes tun. Die haben wir als Geschenk bekommen, weil Jesus am Kreuz von Golgatha für dich und für mich gestorben ist. Und in unserer heutigen Zeit ist ja ähnlich wie mit der Sozialarbeit, gibt ganz viele Menschen, die sagen, ja, ich lieb Gott. Und ich tue doch Gutes. Und ich begegne Gott im Wald und ich begegne Gott im Waldhorn. Und Gemeinde brauche ich nie. Und außerdem bin ich eh viel besser wie die dort, weil, und dann zählen sie eine Latte an guten Werken auf. Aber das ist nicht das, was uns ewiges Leben gibt. Jesus hat es zum Juden gesagt, zum Pharisäern, die das Alte Testament genau gekannt haben. Und der neue Bund war noch nie da. Und der Mann, der wusste ganz genau, welchen Gott Jesus meint, den er von ganzem Herzen lieben soll. Das war nie so eine Multikulti-Wischiwaschi-Gesellschaft, jeder seinen eigenen Gott. Bei uns Schwaben ist manchmal der Mercedes, beim anderen ist es der Turnschuh, beim dritten, was weiß ich, Buddha, Ali und was es so alles gibt. Das ist mir den Einstiegsversen einfach wichtig, weil sonst kann es auf einmal eine ganz andere Botschaft geben, wie sie Jesus eigentlich gemeint hat. Also wir sollen den Gott von ganzem Herzen lieben. Den Gott, der seinen Sohn gesandt hat auf unsere Erde, damit wir gerecht sind. Und aus dieser Dankbarkeit gegenüber Gott, was ich gerade vorhin schon gesagt habe, wie es Paulus immer gesehen hat, wer viel vergeben bekommen hat, der liebt viel. Aus dieser Dankbarkeit der Vergebung von Gott sind wir befähigt, unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst. Bei mir mangelt es manchmal noch an dieser Fähigkeit, weil ich nicht alle Ressourcen abrufe. Wo da der Einzelne noch Luft nach oben hat, das kann jeder selber entscheiden. Aber das ist mir wichtig, dass wir da nach den ersten Versen eine gemeinsame Linie haben. Dann geht's weiter. Indem er aber sich selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Jesus aber nahm das Wort und sprach: Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räuber, die ihn auch ausgezogen und in Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Also da war ein Mensch, der ist von Jerusalem nach Jericho gegangen. Möchte ich jetzt nicht zu viel darüber sagen. Jerusalem steht in der Bibel oft von der Gegenwart Gottes. Viele Menschen sind dorthin gegangen im Alten Testament, um Gott zu begegnen. Und Jericho liegt circa 1000 Meter tiefer wie Jerusalem. Und das kann man vielleicht als Bild nehmen. Wenn ich von der Gegenwart Gottes weggehe, geht die Straße meistens nach unten. Ich kann euch von meinem Leben sagen, ich habe gesagt, dass ich in Lüdenscheid nach meiner Ausstieg aus der Sucht Christ geworden bin. Ich weiß, man kann sein Leben nicht zweimal Jesus geben. Aber ich habe mich mit 18 schon mal in einer FEG-Gemeinde in Pforzheim bekehrt. Ich war mit 19 nach der Ausbildung als Bäcker auf einer Bibelschule. Mir ist dann irgendwas passiert, ich möchte es nicht näher ausschmücken, ich konnte irgendjemand nicht vergeben. Und ich bin von Jerusalem nach Jericho gegangen. Ich habe dann 2 oder 2,5 Jahre später Gemeindeausschluss bekommen, berechtigterweise. Ihr kennt sogar, glaube ich, einer unserer damaligen Ältesten. Ich glaube, ihr habt einen Dr. Gengbach länger unterstützt. Habe ich, wo ich das letzte Mal da war, ein Foto gesehen. Also die Straße kann auch von Gott weggehen. Gott sei Dank bin ich seit 98 in dieser Gemeinde wieder Mitglied. Gott sei Dank hat mich diese Gemeinde 2004 ausgesandt in die Lausitz. Und für Gott ist kein Ding unmöglich, seine Gnade ist ewiglich. Aber wenn man dann so vom Jerusalem, von Gott weggeht nach Jericho, die 1000 Meter tiefer, dann können auch Räuber kommen. Wir wissen auch da, die Bibel sagt in einer Stelle, Teufel wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Wir wissen eigentlich, wer der Urräuber ist. Wir wissen, vor welchem Diebstahl Gott und Jesus die meiste Angst hat. Nämlich, dass der Dieb in der Nacht Schafe stiehlt. Und so möchte ich das einfach mal ein bisschen verbildlichen. Der Mann ist unter die Räuber gefallen. Wie viele Menschen fallen denen, weil sich ja jeder Mensch von Gott entfernt, unter die Räuber. Für mich ist die Sucht ein riesengroßer Räuber. Die Sucht stiehlt Gesundheit. Die Sucht stiehlt Beziehung. Die Sucht stiehlt Arbeitsplätze. Die Sucht stiehlt alles eigentlich. Finanzen. Alles wird weggenommen. Und ich habe gerade vorhin erzählt, dass vielleicht circa 30, 40 Leute Sonntag für Sonntag von Fischis in Gottesdienst gehen. Aber ich muss auch sagen, der Räuber hat circa von 20 Fischis, die wir aufgenommen haben, auch das Leben gestohlen. Wir haben es auf dem Herweg gehabt, von einem, wo ich es gar nicht gewusst habe, hat mir der Bruder Fu erzählt, der ist auch tot. Und Gott sei Dank lag dieser Räuber nur halbtot auf der Straße. Und das ist so der Ansatzpunkt, wo ich sage, ja, solange noch Leben da ist, kann eben diese christliche Sozialarbeit ansetzen. Solange noch ein Hauch Leben da ist, ein Funken Hoffnung, die Möglichkeit auf Veränderung durch Gott, da kann noch Hilfe sein. Ich mache das dann manches Mal so, wenn es um Wertigkeit geht. In der Nachsorge haben wir gerade Lehreinsätze gehabt über Wert. Was ist ein Mensch wert? Ist Messi mehr wert wie jemand von uns? Also ich würde es gern verbildlichen, aber es ist auch ein bisschen, da lag praktisch ein zusammengeknittelter 50-Euro-Schein, ne? Oder ein 100er oder ein 20er, egal was. Der war zerknüttelt und kein Mensch hat eigentlich mehr den Wert gesehen. Und jetzt geht's weiter in unserer Geschichte. Zufällig aber ging ein Priester jenen Weg hinab und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Ebenso aber kam auch ein Levit, der an den Ort gelangte, und als er ihn sah, ging er an der entgegengelegenen Seite vorüber. Also der Priester und der Levit, die gingen auch von Jerusalem, von Jericho. Und da glaube ich, die gingen von ihrem Dienst, den sie getätigt hatten, nach Hause. Und die hatten schlichtweg Feierabend. Und wie es so ist, wenn man Feierabend hat, will man sich die Hände nicht mehr schmutzig machen. Vor allem, wenn man gar nicht ganz genau weiß, wie viel ist das wert. Ist das was Ernstes? Will jemand kurz beten? Oder? Okay. Also die zwei gingen vorüber und ich kann euch eins sagen. Gott sei Dank gingen die zwei vorüber. Weil stellt euch mal vor, ihr seid halb tot. Und es kümmert sich einer um euch, der eigentlich null Bock hat. Der denkt, boah, jetzt habe ich schon 8 Stunden gedient und jetzt auch noch das. Zu Hause wartet die Frau, Rumstechchen. Jetzt hätte ich fast nur gesagt Käsespätzle, aber damit könnt ihr nichts auffangen. Also Kartoffeln. Und boah, jetzt liegt da noch einer. Und ob ich den überhaupt durchkriege, auch fraglich. Es war doch gut, dass die zwei vorübergegangen sind. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an einen Satz von seinen Eltern, die 99% gut waren, aber ich weiß noch, oft bin ich als Kind ganz nass heimgekommen und die Mutti hat gesagt, ich habe das doch gleich gesagt, nimm ein Regenkappes mit. Hat mir in der Situation überhaupt nichts gedient. Ne? Habe ich selber gemerkt, dass der recht gehabt hat. Und so sind ja manchmal die Gesetzesgelehrten, ne? Die Priester. Oder den Leviten sagt man nach, dass sie gern singen. Stellt euch vor, du liegst halbtot in der Ecke und dann kommt einer und singt 3 Strophen Halleluja. Ist dir auch nie geholfen. Also nehmen wir es mal als Privileg, dass die zwei vorübergelaufen sind. Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin, und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt, und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf, und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in die Herberge und trug Sorge vor ihn. Da lesen wir jetzt eine interessante Stelle, deswegen habe ich das auch so ein bisschen ironisch gesagt, mit den ersten zwei vorübergelaufen. Jetzt kommt die dritte Person und die zieht den Menschen und die wird innerlich berührt. Da kommt auf einmal so ein, Jens hat es mit Engel gesagt, das möchte ich jetzt gar nicht überbewerten, aber es kommt so ein Drängen Gottes in mein Herz, in euer Herz, in unser Herz. Wow, da liegt jemand und der hat eine Not. Da liegt jemanden, dem haben sie böse mitgespielt. Und ein inneres Bewegtsein, das hat nichts damit zu tun, ob ich mal suchtkrank war und jetzt Suchtkranken diene, oder ob das, jeder Mensch kann zu bestimmten Aufgaben innerlich bewegt sein. Ich versuche das immer auch mit Menschen zu symbolisieren, die ihr kennt. Also der eine oder andere kennt einen Markus Nico. Ich weiß, seine Frau kommt aus der Gemeinde hier. Markus Nico, den schätze ich so, weil er innerlich bewegt ist für die Jugend in Weißwasser. Markus Nico, soweit ich weiß, war nie in diesem Klientel. Markus Nico, soweit ich weiß, hatte selten mit solchen Jugendlichen Umgang. Aber Gott ist es gelungen, im Markus sein Herz zu bewegen, innerlich zu bewegen, und er investiert sich. Ich will hier keinen Menschenkult machen, aber ich kenne seinen Terminkalender teilweise, ich weiß seine Stunden, und er ist Freitag für Freitag im Flash bei den jungen Menschen. Das geht nur, wenn Gott ein Herz innerlich berührt. Das geht nicht dann, wenn man halt Dienstfeierabend hat, Und glaubt mir, das merken die Menschen. Ich habe ganz viele Leute bei Fisch gehabt, die haben gesagt, Mensch, ihr macht es nicht als Beruf. Uns seid ihr, also wir sind euch wichtig. Und das merken die Jugendlichen und das merken die Menschen in Chemnitz. Und da möchte ich euch einfach mit einladen, euch zu fragen, was berührt euer Herz innerlich? Ich bin davon überzeugt, das ist eigentlich der Schlüsselvers, wo die Antwort gibt von den Fragenden. Wer ist denn mein Nächster? Manche sagen immer, mein Nächster ist halt der, mit dem du zusammen wohnst. Oder dein Nächster ist halt deine Frau, dein Kind, wie auch immer. Ich glaube, dein und mein Nächster ist die Person, für die Gott dein oder mein Herz innerlich bewegt. Und dann hört auch auf dieses Aufrechnen aus. Da kann sein, es bewegt einem von euch das Herz für ein Kind in Afrika. Dann ist der von der Entfernung überhaupt nicht dein Nächster. Aber von deinem Herz zu Herz ist es dein Nächster. Und dann kannst du diesem Kind in Afrika helfen. Es kann sein, das ist ein Nachbar in Chemnitz, dann ist er wirklich nicht weit weg. Und das wünsche ich mir immer mehr und mehr, dass wir diese intime Beziehung zu Gott aufbauen können und ihm die Zeit geben können, dass er uns wirklich zeigen kann, für welche Menschen, für welche Menschengruppe, für welche Nationalität, für welche Zielgruppe ist denn mein Herz innerlich bewegt? Und dann ist das meiner Meinung nach die Befähigung, um optimal diesen Menschen zu helfen. Dann kann das passieren, was bei dem barmherzigen Samariter passiert ist. Dann teilt man Öl. dann setzt man den in den Mercedes, egal wie er aussieht. Dann investiert man Zeit. Dann investiert man Finanzen. Und dann merkt es dieser Mensch, wow, da ist jemand da für mich. Es gibt ganz viele verschiedene Auslegungen, was dieser Wein und dieses Öl und was das alles bedeutet. Da muss ich euch sagen, ich bin ja kein Theologe. Und da habe ich so viel Verschiedenes gelesen drüber, dass ich sagen muss, mögen sie alle recht haben. Wein ist ganz klar. Das steht auch woanders, dass man das dem Notleidenden geben soll. Ob das Öl jetzt der Heilige Geist ist oder all das kenne ich mich zu wenig aus. Nur eins weiß ich, dass christliche Sozialarbeit, dass Barmherzigkeitsdienst immer nur möglich ist, wenn ich auch was hab zum Geben. Und wenn ich bereit bin, das, was ich hab, zu geben. Wenn dich jemand um eine Meile bittet, dann geht zwei mit dem. Gibt's noch eine Stelle mit dem Mandel? Also, aber das wissen wir eigentlich alles. Und wie gesagt, da ist ja nur die Frage, kann ich da Finanzen von Zeit und von Gemeinschaft, kann ich das trennen oder gehört es nicht alles zusammen, wenn es effektiv sein soll? Und am folgenden Morgen zog er 2 Denare heraus und gab sie dem Wirt und sprach, trage Sorge für ihn, und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Es ist auch so ein gesellschaftsfähiges, ich muss ja manchmal auch Anträge schreiben und mich mit solchen weltlichen Sozialdingern da unterhalten. Und da fragen sie oft, ja, ist das nachhaltig? Also der Luftballon, der muss gar nicht steigen, aber Hauptsache wir gucken nachhaltig, ob er noch in der Garage liegt. Ja. Jesus ist Nachhaltigkeit auch wichtig. Wenn ich zurückkomme, erkundige ich mich, frage ich nach. Ich drücke das dem Wirt nie aufs Auge und sage, hier, Geld habe ich genügend, hier hast du was, jetzt kümmere dich drum und wenn du mehr brauchst, bleibst du halt drauf kleben und mich geht es nichts mehr an, ich habe meinen Dienst getan. Nee, so war der barmherzige Samariter, den Jesus uns vorstellt, nicht. Und wenn ich zurückkomme, schaue ich danach, gucke ich danach, erkundige ich mich. Ich möchte eigentlich zu dem Verletzten, zu dem unter die Räuber gefallenen Beziehung aufbauen. Er ist mir was wert, weil ich weiß, es ist ein Geschöpf Gottes. Das Zweite, wo ich davon überzeugt bin, neben dem, dass es Gott uns aufs Herzen legen muss, und es, dass ich glaube, wenn wir nicht selber dem barmherzigen Samariter, also wir können alle Barmherzigkeitsdienste tun, aber für mich gibt es genauso, wie es nur einen Gesalbten gibt, wir sind zwar Gesalbte, aber es gibt einen Gesalbten, so gibt es für mich auch einen barmherzigen Samariter, einen guten Hirten. Wir können Hirtendienste tun, aber es gibt in der Vollkommenheit immer nur einen, und das ist Jesus. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir nicht selber zumindest einmal ganz krass von diesem einen barmherzigen Samariter gepflegt wurden, aufgepäppelt wurden, in Herberge, sprich Gemeinde gebracht wurden, Es passiert zwar wahrscheinlich immer mal wieder so ein bisschen im Alltag, wa? Können wir uns nicht davor bewahren, dass wir nie irgendwo einen Wehweh kriegen und Teufel uns vielleicht auch mal so ein bisschen gegen Schienbein treten kann. Aber die eine Begegnung mit dem barmherzigen Samariter, wenn wir die nicht hatten, wenn wir die nicht haben, wenn wir die vergessen, wenn die uns so neben runterrutscht, dann glaube ich, können wir niemals für andere barmherzigen Samariter werden. Und das sind für mich die zwei Grundvoraussetzungen, die wir brauchen, wenn wir drüber nachdenken wollen, was ist Sozialarbeit im Sinne der Bibel? Was meinst du, wer von diesen dreien der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Er aber sprach, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Jesus aber sprach zu ihm, geh hin und handle ebenso. Jetzt kommt eine Aufforderung von Jesus, dass wir einfach hingehen sollen und ebenso handeln sollen. Und ich wünsche mir viel, viel mehr, wie dass wir dieser Aufforderung gerecht werden. Weil das erstaunt mich immer wieder, das tun wir so oft. Aber mein Herzenswunsch für euch, für mich ist, dass unser Herz immer wieder zutiefst berührt wird und dass wir nie vergessen, wie der barmherzige Samariter mich oder dich oder uns gepflegt hat, wie viel es ihn gekostet hat, damit wir sein dürfen und wie kostbar er die Gemeinde geschaffen hat, als Herberge, wo wir gegenseitig uns tragen können zum Gesundwerden. Vielen Dank für eure Zeit.